Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
Die österreichische Millionenerbin Marlene Engelhorn hat ja gerade einen Bürgerrat bilden lassen. Und dieser Bürgerrat, der soll ihr 25 Millionen Erbe fair verteilen, demokratisch sozusagen. Gut so, würde wahrscheinlich Till Kellerhoff sagen. Er ist Programmdirektor beim Club of Rome und hat ein Buch geschrieben, Tax the Rich, warum die Reichen zahlen müssen, wenn wir die Welt retten wollen. Grüße Sie, Herr Kellerhoff.
Hallo und danke für die Einladung.
Herr Kellerhoff, in Deutschland gilt jemand als reich, der als Single, wir sagen mal, so rund 250.000 Euro verdient oder als Paar eben rund 500.000 Euro im Jahr. Wenn wir diese Menschen jetzt besteuern, retten wir die Welt?
Wir retten nicht die Welt, aber wir müssen schauen, dass Vermögen in Deutschland extrem ungleich verteilt ist und wir ehrlicherweise gar nicht genau wissen, wer wie viel Vermögen hat. Seitdem die Vermögenssteuer Mitte der 90er ausgesetzt wurde, weiß der Staat zwar sehr genau, wie viel Geld die Leute mit niedrigen Einkommen haben, aber an der Spitze sind das alles Schätzungen. Und wenn wir darüber reden, tax the rich, gehen wir eher von den Top 10%, Top 1% aus, wo wir dann normalerweise ab einem Vermögen von 1 oder 2 Millionen darüber reden.
Von diesem 1% in Deutschland oder weltweit?
Dieses Buch bezieht sich auf Deutschland im Spezifischen, aber die gleichen Mechanismen gelten natürlich auch für andere Länder. Wir sehen, dass sowohl innerhalb Deutschlands als auch auf der Welt die Vermögen sehr, sehr ungleich verteilt sind. In der Welt besitzt das reichste 1%, circa die Hälfte des globalen Vermögens, während die ärmere Hälfte weniger als 1% besitzt. Und was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass Trends das verstärken. Dass wir gesehen haben, dass der Reichtum von Milliardären seit 2020 zum Beispiel um 1/3 gewachsen ist, während global 60% der Menschen ärmer wurden. Aber in Deutschland sehen wir ähnliche Mechanismen.
Ja. Global sind auch die Probleme, die Sie ansprechen in Ihrem Buch, denn zentral haben Sie da zwei Kernthesen. Und zwar, wir hätten zwei Großkrisen zu meistern. Einmal den Klimawandel und einmal die zunehmende soziale Ungerechtigkeit. Wie kann denn eine Reichensteuer zur Lösung dieser Probleme beitragen?
Wir sehen, dass diese Probleme miteinander zusammenhängen. Um unsere Wirtschaft zu transformieren, um unsere Wirtschaft von einer fossil betriebenen Energiewirtschaft zu einer erneuerbaren zu bringen, wissen wir, dass wir massive Investitionen benötigen werden. In Deutschland kann man davon ausgehen, dass das ungefähr 70 Milliarden pro Jahr sein werden. Und die Frage stellt sich natürlich, wer soll diese Kosten zahlen? Und in Deutschland haben wir momentan eine Fantasiedebatte, in der so getan wird, als ob die Transformation gelingen könnte, ohne dass man neue Schulden aufnimmt, ohne dass man neue Einnahmen erzielt von vor allem denen, die sich leisten können, und redet so ein bisschen über Kürzungen im sozialen Bereich. Und das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir sehen, dass wir Kosten haben in den nächsten 10 Jahren, weil die Transformation zu finanzieren kurzfristig teurer sein wird, als gar nichts zu tun, obwohl es natürlich langfristig eine Investition in unsere Zukunft ist. Aber in dieser kurzen Frist stellt sich dann die Frage, wer soll die Kosten dafür tragen? Und unser Vorschlag ist, dass es diejenigen sein müssen, die einerseits am meisten von unserem Wirtschaftssystem profitiert haben in den letzten Jahren und andererseits aber auch diejenigen sind, die durch größere Emissionen am meisten zum Klimawandel beigetragen haben.
Welche Art von Steuer soll es denn am Ende sein? Wäre es eine Einkommensteuer? Hätten wir eine höhere Vermögenssteuer? Und das ist natürlich auch die Frage, welches Vermögen setzt man da an? Und soll das dann für alle gleich sein, der Steuersatz? Wie kommen Sie oder wie würden Sie an das Geld kommen?
Ich glaube, wir müssen in Deutschland die Debatte öffnen hin zu vermögensbezogenen Steuern. Es stimmt, dass die Einkommenssteuer in Deutschland recht früh einen sehr hohen Satz erreicht. Und im internationalen Vergleich ist Deutschland in Bezug auf Einkommen auch ein Hochsteuerland. In Bezug auf Vermögen ist Deutschland allerdings ein absolutes Niedrigsteuerland. Ja, beispielsweise die Erbschaftssteuer. Es werden jedes Jahr ungefähr 400 Milliarden vererbt oder verschenkt. Davon nimmt der Staat gerade mal 10 Milliarden ein. Das heißt, der effektive Steuersatz ist sehr, sehr gering, weil es ganz viele Ausnahmen gibt, wovon vor allem diejenigen mit hohen Vermögen profitieren. Das heißt, ganz konkret ist, glaube ich, der politisch wirksamste und am einfachsten umzusetzende Maßnahme wäre eine stärkere Erbschaftssteuer ohne Schlupflöcher, dass man sagt, man hat einen Basissatz von beispielsweise 15%, den alle bezahlen müssen, der sich progressiv steigt. Ich glaube auch ehrlicherweise, dass da politische Mehrheiten für zu finden wären, denn selbst in der FDP sagt man ja eigentlich, Leistung müsse sich lohnen, während Erbschaften ja das Sinnbild von leistungslosem Einkommen sind. Ich glaube aber auch, dass wir über die Erbschaftssteuer hinaus über eine Vermögenssteuer oder Vermögensabgabe reden müssen. Es gibt da verschiedene Vorschläge. Es gibt verschiedene Länder, die eine Vermögenssteuer haben. Das heißt, es ist nicht unmöglich, sowas einzusetzen. Und wir haben in Deutschland ja auch schon mal Erfahrungen gemacht in den 50ern mit einer Vermögensabgabe, wo die Reichsten, die wenig nach dem Krieg verloren hatten, solidarisch mit anderen geteilt haben, was zu einer recht großen Umverteilung geführt hat und sogar mit dem Wirtschaftsboom zusammengefallen ist.
Sie haben jetzt gerade die FDP angesprochen und bei der FDP sind wir nicht weit weg von der Vorstellung des freien Marktes. Sie schreiben jetzt, der freie Markt alleine schafft es nicht. Es braucht staatliche Regulierung. Aber gleichzeitig sagen Sie, der Markt spielt trotzdem eine große Rolle. Wie passt beides denn zusammen?
Ja, Märkte sind natürlich gut, effizient Güter zu verteilen und Angebot und Nachfrage zu steuern. Was wir aber in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesehen haben, ist, dass Märkte einerseits nicht gut darin sind, mit Externalitäten umzugehen, das heißt in diesem Sinn mit den Umweltbedingungen. Das heißt, Märkte alleine schaffen es nicht schnell genug, die erneuerbaren Energien aufzubauen, Netze aufzubauen, eine Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen und so weiter und brauchen dadurch staatliche Anleitung. Solange die Dinge, die getan werden müssen, und das ist in den nächsten 10 Jahren der Fall, teurer sind als Business as usual und als die Dinge, die nicht getan werden sollen. Das heißt konkret, solange es teurer ist, in Erneuerbare zu investieren als in fossile Energieträger, müssen Staaten eingreifen und müssen ein Equal Playing Ground schaffen, eine gerechte Wettbewerbssituation. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der deutsche Staat massiv Subventionen wird leisten müssen, um die Infrastruktur aufzubauen, die wir benötigen, um die Energiewende zu meistern. Und wir sehen ein ähnliches Verhalten ja auch schon in den USA in dem Kontext des sogenannten Inflation Reduction Acts, in dem die amerikanische Regierung sehr, sehr stark steuernd in den Markt eingreift. Und diese Steuerung brauchen wir auch hier, weil wir die Energiewende nicht schaffen werden, wenn wir rein auf Preismechanismen setzen, wie beispielsweise die CO2-Bepreisung.
Ich würde gerne auf den Mittelstand zu sprechen kommen. Und zwar gibt es Stimmen aus dem Mittelstand, die sagen, eine höhere Vermögensteuer würde zum Beispiel zu Insolvenzen führen, weil das Vermögen natürlich in Unternehmen steckt und es werden Mitarbeiter auch davon bezahlt. Jetzt ist der Mittelstand gerade auch jetzt schon branchenbedingt in Krisen. Würde das Ganze denn die Situation nicht verschlimmern?
Naja, also wir haben in den letzten Jahren, was wir gesehen haben, ist, dass es empirisch nicht richtig ist, dass die hohen Geldansammlungen an der Spitze, wie wir sie auch bei Unternehmensgewinnen gesehen haben, zu höheren Investitionsniveaus führen oder bessere Arbeitsplätze schaffen oder mehr Produktivität schaffen. Das heißt, wir sollten nicht Milliardenvermögen allgemein mit Unternehmertum oder Investitionen oder Schaffung von Arbeitsplätzen verwechseln, weil wir stattdessen, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, ist, dass ganz, ganz viel privates Kapital in Finanzmärkte geflossen ist oder in Luxusgüter wie Kunst oder Gold, anstatt wirklich in Investitionen in die reale Wirtschaft. Das Gleiche gilt übrigens für Unternehmen, wo wir weltweit rekordhoch an Aktienrückkäufen gesehen haben. Das heißt, ganz, ganz viel von dem Geld geht eben nicht als Investitionen in die Wirtschaft, sondern verschwindet in anderen Kanälen. Und dieses Geld wäre besser angelegt, wenn Staaten sich das nehmen und das Geld und umverteilen, das Geld ja nicht weg ist dadurch. Ja? Wenn wir als staatliche Investitionen die Dinge finanzieren, die geschehen müssen, um mit der Energiewende umzugehen, werden ja auch Arbeitsplätze geschaffen, werden ja auch unter neue Unternehmen gestehen. Aber es geht darum, das in die richtigen Bereiche zu lenken.
Wenn Sie mir 1, 2 kurze Beispiele nennen könnten, wie machen es denn andere Länder?
Wir haben beispielsweise in der Schweiz, die natürlich eigentlich ein Niedrigsteuerland sind, gibt es eine Vermögenssteuer, die auch für Vermögen gilt, wenn Leute ihren Wohnsitz außerhalb der Schweiz haben. Das heißt, wenn das Geld außerhalb der Schweiz ist. Das heißt, es wird da angegeben werden müssen. Oder während man in den USA sieht, dass Staatsbürger generell auch auf Vermögen besteuert werden, auch wenn sie ihren Wohnsitz außerhalb der USA haben. Gleichzeitig sehen wir zum Beispiel, dass in Norwegen eine Steuer eingeführt wurde, eine Vermögenssteuer letztes Jahr, die tatsächlich bisweilen zur Abwanderung geführt hat von Milliardären, wo Norwegen aber gesagt hat, wir agieren dagegen mit einer sogenannten Wegzugssteuer, um diese Menschen daran zu hindern, das Kapital zu schnell aus dem Land zu bringen. Das heißt, es gibt Möglichkeiten für Staaten, sich da zu wehren, das Geld, Kapital zu sehr flieht. Und nur kurz noch dazu, natürlich ist bei dieser Besteuerung internationale Koordination am allerwichtigsten. Und wir sehen auch Bewegungen, beispielsweise beim letzten G20-Gipfel.
Tax the Rich, warum die Reichen mehr zahlen müssen, wenn wir die Welt retten wollen. Das neue Buch von Till Kellerhoff, Programmdirektor des Club of Rome, ist heute erschienen. Herr Kellerhoff, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen. Danke für die Einladung.
Welchen Kontostand unser nächster Interpret hat, das wissen wir jetzt leider nicht. Wir spielen ihn trotzdem und das machen wir sehr, sehr gern. JC James mit Take Me Out.